Spitzenreiterinnen, so heißt der neue, der zweite Roman von Jovana Reisinger. Sie stammt aus Bayern, ist in Österreich aufgewachsen. Wenn ich es richtig sehe, ist sie jetzt wieder in Bayern, in München. Und dieses neue Buch habe ich mit großem Vergnügen gelesen. Es ist ein Blick in weibliche Seelen hinein, mit sehr viel Humor geschrieben, auch mit ein bisschen Humor. Aber es sind auch sehr traurige, sehr ernsthafte Geschichten. Es geht um sehr ernsthafte Themen wie Sexismus, Diskriminierung von Frauen. Jovana, hallo, grüß dich.
Hallo.
Wo erwische ich dich gerade?
Ich bin gerade in Berlin tatsächlich.
In Berlin, okay.
Und bin tatsächlich hier untergeschlüpft bei meinen VerlegerInnen und musste mal ganz dringend raus aus Bayern.
Ja, kann ich gut verstehen. Also grüß die Kollegen vom Kolleginnen beim Verbrecherverlag, ein wunderbarer Verlag mit einem schönen eigenwilligen Programm, wo dein Buch auch hervorragend reinpasst. Das Verrückte ist ja, das müssen wir gleich am Anfang mal sagen, das sind ja verschiedene Kapitel, verschiedene Frauen kommen auch gleich, also die Struktur müssen wir schon ein bisschen erklären, aber ich glaube, das dritte Kapitel ist heute, also quasi 15. April. Darum reden wir ja auch gerade heute. Ist das nicht ein schöner Zufall?
Es ist absolut fantastisch und vor allem, ich habe es gerade eben erst festgestellt und dachte so, wow.
Ich habe es auch ziemlich spät mitbekommen, aber ich bin mir sicher, die Redaktion hat sich was beigedacht. Der war das schon völlig klar, dass das heute sein wird. Warum erstmal diese Struktur, also was die einzelnen Tage betrifft? Vielleicht kannst du das mal erklären, weil auch die anderen Kapitel haben ja also Daten, die du eindeutig benennst.
Ja, ich wollte unbedingt so einen Episodenroman schreiben, der sich an so komischen Daten irgendwie entlanghangelt. Also es fängt an am 14. Februar, Valentinstag, das kann man gut aufkitschen, ne? Da ist so richtig viel, da kann man viel Prunk erzählen und so ganz viele komische, merkwürdige, romantische Gesten. Und dann geht's natürlich weiter über den 8. März, ganz klar. Dann brauchte ich irgendwie so ein komisches Datum im April, das so noch ein bisschen unschlüssig ist. Und Mitte April, das finde ich so ganz gut. Man hätte natürlich auch so Walpurgisnacht Ende April nehmen können, aber 15. April, das ist, finde ich, so, ach, da ist es noch nicht so wirklich Frühling, es ist aber irgendwie immer noch so ein bisschen kalt, es ist so ein bisschen ekelhaft. Dann brauchte ich natürlich den Muttertag, klar. Da Muttertag aber immer sonntags ist, habe ich es halt in diesem Buch eben den Tag danach genommen und alle meine Protagonistinnen haben natürlich den Muttertag vergessen. Unfassbare Enttäuschung. Und dann Sommersonnenwende, 21. Juni. Genau.
Also interessanterweise ist der 15. April der einzige Tag, der eine gewisse Willkürlichkeit ausstrahlt, um das vielleicht nochmal so zu sagen. An dem wir aber heute miteinander reden, Jovana. Und du hast ja schon gesagt, du musst aus Bayern mal raus. Das ist irgendwie auch ein sehr bayerisches Buch. Also du verwendest sogar teilweise Anklänge an Dialekt. Aber ich finde, selbst wenn das nicht so ist, also wenn die Frauen quasi Hochdeutsch sprechen oder denken, klingt es trotzdem irgendwie ein bisschen bayerisch. Also wie hast du das so hineingebracht ins Buch?
Ja, ich komme wahrscheinlich aus der bayerischen, österreichischen Sprache. Ich habe ja selber eher so eine Hybridform aus beiden. Komme ich wahrscheinlich einfach nicht mehr raus. Und dann war es natürlich für mich auch einfacher, das so in diesem bayerischen und Münchner Umland anzusiedeln und sich dann auch gleich, also ich liebe ja auch diese Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff. Und dann dachte ich, na, da kann ich das dann richtig gut machen. Da kann ich dann alles so reinlegen. Und also ich möchte schon behaupten, dass ich das absichtlich gemacht habe, dass die alle so bayerisch sprechen.
Ja klar,
das ist eine Kunstleistung. Und ich kann bestimmt auch richtig Hochdeutsch mal was schreiben und so. Das klappt bestimmt auch bald.
Ja, ja, ich sage ja, selbst wenn es Hochdeutsch ist, und das ist es ja oft, also sind ja nicht ständig irgendwie Dialektbegriffe, dann hat es aber diese Melodie, ne, es hat diese Melodie, es hat diesen anderen Sprachrhythmus. Und ich finde, damit stehst du, und das ist vielleicht auch wieder dann auch Absicht, in einer bestimmten Tradition auch des Erzählens. Das hat ja auch durchaus satirische Züge, finde ich auch. Es ist auch eine Zuspitzung von Lebenssituationen. Also das ist ja dann, was den Umgang mit der Sprache betrifft, sehr anspruchsvoll und sehr literarisch. Und ich sag's nochmal, vielleicht sogar in bestimmten süddeutschen Traditionen.
Ja, vielleicht aber auch in so einer österreichischen, oder? Ich glaube, man kann vielleicht das auch gar nicht so stark trennen. Und diese, ich glaube, ich habe schon so, nicht unbedingt Vorbilder, aber es gibt schon so ein paar AutorInnen, die ich so verehre, weil sie so eine gemeine, harte Sprache haben. Und die siedeln sich aber alle da irgendwie an.
Also nenn geografisch.
Na, zum Beispiel Gisela Elsner natürlich, also die liebe ich einfach, die macht das ja auch so, die ist auch so rigoros, so unbarmherzig ihren Figuren gegenüber und das versuche ich auch in meinen Texten immer wieder so zu machen, also ich versuche schon auch gute Momente mit denen zu schreiben, aber eben auch so eine absurde Härte irgendwie, aber eben auch in der Sprache.
Schönes Beispiel, die Riesenzwerge, ne? So, wie so, ja.
Ich liebe Heiligblut von ihr.
Ja. Du hast also jetzt 9 Frauen hier genommen, das sind deine Heldinnen, 9 Frauen, und das ist auch sehr übersichtlich. Also haben Sie keine Angst jetzt, wenn ich von dem Buch rede, dass Sie den Überblick verlieren, weil du hast es so klar strukturiert. Also jede Frau hat ja immer so einen Satz in dem Kapitel, auch ihre eigene Geschichte. Ich nenne mal bloß die ersten 3 aus dem ersten Kapitel. Laura fiebert ihrer Hochzeit entgegen. Lisa kann keine Kinder bekommen. Barbara läuft ein Hund zu. Also es ist immer völlig klar. Wie kannst du uns die Struktur auch mal erklären? Denn damit hast du dir im gewissen Sinne auch eine Art Korsett erstmal geschaffen. Ne? Du folgst ja diesem System in jedem einzelnen Kapitel.
Genau, also die Frauen, meine Charaktere, die haben, oder meine Protagonistinnen, die haben alle so unterschiedliche, ich würde es nicht, also es ist ja nicht so ganz gleichberechtigt, nicht in jedem Kapitel hat jede dann so eine bestimmte Reihenfolge, sondern manche kommen mehr, manche kommen weniger vor, aber die sind alle, finde ich, gleich wichtig, und die sind alle, stehen so so auf einer Linie, würde ich sagen, oder sie können so hat alle die gleiche hierarchische Stellung. Und am Anfang gibt es eben ein Inhaltsverzeichnis, das ist ja so ein bisschen angelehnt auch an so Frauenmagazine, um die halt nochmal so zu verorten, also dass man auch den Überblick, man könnte den ja auch verlieren während des Textes, ist ja gar kein Problem, man kann ja wieder zurückgehen ans Inhaltsverzeichnis, um mal kurz zu gucken, na, was macht die denn jetzt da am 15. April?
So. Also das ist das eine, also diese Hilfe gewissermaßen. Auf der anderen Seite sind die Geschichten aber auch so farbig und so unterschiedlich. Und die Lebensräume, in denen diese Frauen stehen, die sind so genau gezeichnet, dass man sofort, wenn man schon beim ersten oder zweiten Satz jeder einzelnen Geschichte sofort wieder drin ist und weiß, ach stimmt, das war ja sie und das war das Schicksal. Und du hast ja gerade das Thema Frauenzeitschriften schon angedeutet. Also die heißen wirklich alle nach Frauenzeitschriften. Also Petra, Brigitte, weiß ich, Emma ist auch klar. Aber gibt's auch wirklich eine Julie, muss ich mal so dumm fragen?
Die gibt es. Es gibt auch die Tina, die Lisa, die Laura. Es gibt wirklich all diese Namen, die in diesen Büchern, also in diesem Buch, in diesen Texten vorkommen, sind wirklich Magazinen entliehen. Und ich glaube, dass auch alle Magazine noch lieferbar sind, weil wir hatten kurz eine Frau, die hatte so einen Magazinnamen, und dieses Magazin wurde während des Schreibprozesses gegründet und schon wieder eingestellt. Und dann mussten wir sie natürlich wieder rausnehmen, weil abgesehen von 4 Wochen großen Anzeigen war irgendwie dieses Magazin dann auch niemandem ein Begriff. Dementsprechend ist die Figur auch wieder rausgeflogen.
Gibt es irgendeinen Bezug der Figuren, also ich kenne die Magazine jetzt nicht so gut, dass ich es feststellen könnte, zu dem jeweiligen Magazin, oder hast du einfach gesagt, ich nehme jetzt den Namen, das ist einfach nur der Name?
Nee, ich habe mich wirklich nur den Namen entliehen. Ich habe jetzt nicht versucht, die Charakteristika der Magazine dann in Protagonistinnen umzuschreiben. Nein, das habe ich nicht gemacht.
Die Männer übrigens haben diese Ehre nicht, in irgendeiner Weise bedacht zu werden mit Titeln, gibt es vielleicht auch gar nicht so viele oder gar nicht so richtig. Die haben alle nur so große Lettern, A.
Genau, die haben nur, die werden so durch, also im Grunde ja fast durchnummeriert, von A bis, ich glaube, I oder J. Und die nehmen ja sowieso so wahnsinnig viel Raum ein, diese Männer und diese Macker von denen. Und da reichte das auch, wenn die einfach nur mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt werden. Und dann sind die wirklich so erschienen, also, oder ich habe sie halt so erschaffen, wie sie halt dann hier in den Text auftauchen. Also A war natürlich als erstes da, dann kam irgendwann B dazu und C und D. Und dementsprechend tauchen die dann irgendwie auf im Text und verschwinden auch wieder.
Ja, müssen damit einfach mal leben. Die Frauen haben ausgeschriebene schöne Vornamen und auch schöne Geschichten, über die wir auch gleich reden werden. Wir werden noch ein Stückchen hören aus dem Roman. Vorher aber hören wir jetzt noch, was hören wir eigentlich? Genau, Visa mit All My Favorite Songs, und dann hören wir uns wieder. Bis gleich.
Bis gleich.
Giovanna Reisingers zweiter Roman ist da, Spitzenreiterinnen heißt dieses Werk, im Verbrecherverlag erschienen. Und Giovanna, es ist natürlich im Augenblick richtig blöd, wenn man so Bücher rausgibt, keine Buchmesse, wo man ja doch eine Aufmerksamkeit erregen kann, keine Lesungen im Augenblick. Also das sind schon Dinge, die fehlen, gerade bei so kleineren Verlagen, finde ich, macht ja diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die direkte Begegnung mit den Lesern und Leserinnen unheimlich viel aus, ne?
Ja, das ist wirklich so. Also ich habe jetzt gerade viel so Instagram-Live-Veranstaltungen zum Beispiel, und die funktionieren auch auf eine gewisse Art und Weise, aber sobald die vorbei sind und ich diesen Live-Chat irgendwie beende, sitze ich ja dann doch wieder so alleine in meiner Wohnung, in der ich schon die ganze Zeit alleine sitze.
Ja, eben. Und, schreiben. Ja, schreiben ist eine einsame Tätigkeit, und dann freut man sich so sehr, wenn man da endlich raustreten kann. Das sind ja oft Jahre, die da vergangen sind. War das eigentlich ein kompliziertes Buch für dich? Also mit diesen vielen Stimmen, ist es ja auch irgendwie, ist es wie so ein Konzert unterschiedlicher Stimmen und Stimmungen, da immer den Überblick zu behalten. Wie war das beim Schreiben?
Ja, ich habe ungefähr 2 Jahre vorbereitet und wahnsinnig viel Material gesammelt und richtig, richtig viel vorkonzipiert. Und als ich dann mal die Dramaturgie raus hatte, war es eigentlich schon, da war dann schon richtig viel geschafft. Und wenn ich diese, also als ich dieses Buch geschrieben habe, muss man sich das so vorstellen, dass ich so Pläne hatte, die ich wirklich sehr akribisch ausgefüllt habe. Also was macht die Person, was trägt die da, was macht, auch wenn es nicht im Text vorkommt, aber mit wem trifft sie sich und was hat die für komische Eigenheiten und so weiter, damit ich mich auch immer wieder daran erinnere, welche Charaktere ich mir da ausgedacht habe. Und das kommt auch, glaube ich, ganz stark einfach vom Drehbuchstudium, dass ich ja, also ich habe ja Drehbuch studiert und mache ja auch Film und dementsprechend, glaube ich, hatte ich dann einfach so eine, ja, ich hatte einfach richtig viele Pläne, die ich ausgefüllt habe und denen konnte ich mich so ein bisschen entlang handeln. Und es hat aber sehr lange gedauert, die Dramaturgie wirklich zu finden, obwohl die jetzt so einfach ist und so simpel und auch irgendwie so, ne, die funktioniert ja auch so gut, die ist genau richtig für diesen Text, aber ich habe wahnsinnig lange gebraucht, die so zu finden.
Das kann ich mir vorstellen, auch das Schreiben, weil man immer wieder doch neu einsteigt. Ne? Also mit jeder Geschichte musst du ja jedes Mal irgendwie einen neuen Zugang finden wieder zu der Figur, die wir dann wieder eine Weile aus den Augen verloren haben. Ich kann mir das nämlich sehr gut als Film vorstellen. 9 so tolle Schauspielerinnen würde man in Deutschland übrigens auch finden, gar kein Problem. Also wenn du da mit der Besetzung anfängst, frag mich bitte. Ich mache sowas wahnsinnig gern, berate ungefragt gern Leute mit Besetzung vorschlagen. Tu es bitte. Wir haben ja gesagt, Lesungen sind im Augenblick nicht möglich, aber bei uns ist es möglich. Du hast dankenswerterweise ein Stückchen für uns eingelesen. Also jetzt ein Stückchen, und zwar Barbara. Barbara lernen wir hier kennen.
Barbara sitzt auf einer niegelnagelneuen, dunkelgrünen Liege mit cremefarbenen Polstern, auf deren Waschzettel das Wort Luxus steht, und schaut starr geradeaus über ihren Körper und den Pool hinweg hinein ins Gebüsch, als wäre da was, doch da ist nichts. Sie zieht zur Beruhigung an ihrer dünnen, pastelllila-farbenen Zigarette der Marke Vogue, woraufhin ihr ein tiefer, aufgebender Seufzer entkommt, als wüsste sie, dass sie gleich erledigt ist, und zwar so richtig. Die unbegründete Ahnung einer nahenden Katastrophe hat von ihr Besitz ergriffen, und Barbara ist darüber erleichtert, weil sich überhaupt was regt. Barbara lässt die Angst nicht mehr los, besser, als sich an gar nichts mehr klammern zu können. Wenigstens eine Konstante im Leben. Und weil es mit der Angst als Begleiterin nie langweilig wird, steigert sie sich in besonders faden Momenten in sie hinein bis ins Unermessliche. Hinter jedem Schatten vermutet sie einen Mörder, von jedem Baum könnte sie in der nächsten Sekunde erschlagen werden und in ihrem eigenen Pool sieht sie eine Todesfalle. Die Zigarette geht aus, sie steckt sich eine neue an. Jetzt ist es auch schon egal, ob der Krebs noch kommt. Vielleicht wär's sogar besser. Die Vorsorgeuntersuchung hat sie abgesagt. Jetzt will sie auch nicht mehr gerettet werden. Wenigstens ist es angenehm mild. Klimawandel sei Dank, sitzt sie heuer schon im Februar draußen. Im Gebüsch raschelt's. Barbara ist bereit und wackelt nervös mit dem rechten Bein, das sie über das linke geschlagen hat. Sie schaut so angestrengt, dass sich ihr Oberkörper langsam nach vorne bewegt und sich ihre Augen dabei verengen. Barbara, jetzt sei nicht peinlich, schallt es da. Es kommt kein böser Geist, um dich zu holen. Der Postbote kommt gleich. Das ist alles. Und da vorn, da sitzt wahrscheinlich eine Amsel drin und du scheißt dich gleich an. Was soll das denn? Du bist doch eine erwachsene Frau. Endlich, denkt sich Barbara, die zutiefst erschrak und eine erholsame Gänsehaut am ganzen Körper spürt. Da ist sie wieder, die scheltende Stimme vom D. Sie wusste doch, dass gleich was kommt. Sie hat es immer schon gewusst. Dass der sich aber auch einfach nicht abschütteln lässt, denkt Barbara und zieht an ihrer Vogue. Im Gebüsch raschelt's weiter. Und dann? Absolut nichts zu sehen. Sag ich's doch, so eine Aufregung wegen nichts. Der D ist tot und zetert trotzdem in ihrem Schädel herum. Das Leben ist wirklich ungerecht. Doch Barbara ist erleichtert. Die Stimme ihres toten Mannes hört sie immer noch so klar. Warum war der eigentlich immer so lästig, so leicht reizbar? Das Wippen ihres Beines wird langsamer, bis es schließlich aufhört. Barbara ist sich gar nicht mehr sicher, ob es überhaupt jemals im Gebüsch geraschelt hat, denn es ist so schön ruhig hier auf der Terrasse. Eines Morgens stand sogar ein Reh vor den Büschen. So eine Idylle nennt Barbara ihr Heim.
Danke für diese Lesung, Jovana. Ist es mir richtig, wenn ich sage, Jovana, das V ist weich, ja, Jovana?
Genau, es ist Jovana. Ja.
Richtig ausgesprochen, wunderbar. Jetzt haben wir also eine der Protagonistinnen kennengelernt, die eine interessante Mischung auch so von ihrer Gemütslage mitbringt. Also einerseits diese Panik und paranoid ist sie irgendwie auch, aber andererseits genießt sie das ja auch. Also sie hat sich in den Ängsten wohlig eingerichtet. Der Mann ist tot, also denen ist sie schon mal los. Das Problem ist gelöst. Sie ist eine sehr besondere Figur, finde ich, in diesem Ensemble, aber trotzdem vereint die alle irgendwie was. Also haben diese neuen Frauen, so unterschiedlich wie sie sind, dann doch eine Gemeinsamkeit?
Das kann ich wahrscheinlich jetzt so gar nicht beantworten. Das kann jetzt wahrscheinlich, kann die LeserInnenschaft wahrscheinlich besser beantworten. Die haben ja doch alle irgendwie so, die Hoffnung. Also die hoffen schon auch irgendwie, und es geht ja auch um so Versprechen. Also es geht ja bei allen irgendwie auch um die Idee, dass es doch noch besser wird. Egal wie gut es schon ist oder wie schlecht es ist. Aber auch so eine Optimierung spielt bei allen so ein bisschen so ein Thema. Also ich glaube, vielleicht trifft es das so ein bisschen?
Ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall. Was für mich so dazu kam, sicherlich nicht in jedem Augenblick und auch nicht in jeder Sekunde ihres jeweiligen Lebens. Aber ich finde, es geht auch sehr viel um so eine Fremdbestimmung. Also alle arbeiten sich so ab oder doch so an äußerlichen Zuschreibungen, die natürlich dann männliche Zuschreibungen sind meistens, nicht immer meistens. Wie muss eine Frau in einer bestimmten Situation sein? Und das verweigern sie manchmal auch oder sie versuchen es auch zu erfüllen. Aber es geht doch für mich sehr oft darum, wie sich Frau in einer männlich bestimmten Welt irgendwie auch fremdbestimmen lässt.
Natürlich, also es geht richtig viel um Rollenzuschreibungen und es geht um all diese Klischees und um diese Stereotype. Es geht aber auch wirklich um so praktische Optimierungsmaßnahmen, also welchen Körper brauche ich, was ist der Anspruch gerade an welche Frau? Also ich meine, es gibt so einen Charakter, die ist so eine Karrierefrau, die will irgendwie so alles haben, den geilen Body, den geilen Macker, den geilen Sex, irgendwie das geile Gehalt und so weiter, und die lebt halt dann dafür. Und die anderen zwei, es gibt ja zwei Freundinnen noch eben, die auch mit der Hochzeit fängt's ja eben an. Ja. Und die haben so ein bisschen so diese, fast so ein bisschen so einen Konkurrenzkampf zwischeneinander. Also dieses Frauengame, was für Etappen muss ich denn, oder was muss ich denn erfüllen im Laufe so eines weiblichen Lebens, ne? Was brauche ich denn da? Brauche ich wirklich diesen Mann und dann dieses Vermögen und dann dieses Haus oder die Kinder? Und was ist, wenn jetzt meine beste Freundin vor mir dran ist? Und solche Sachen kommen da natürlich alle drin vor in diesem Text. Es geht ja genau um diese Rollenklischees auch und die gemeinen Zuschreibungen. Es geht wahnsinnig viel um Gemeinheiten, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja. Also es sind sehr komplexe Themen. Dank auch dieses Ensembles kannst du auch sehr viele Bereiche, auch unterschiedliche soziale Bereiche abdecken gewissermaßen. Unterschiedliche Rollenbilder auch. Das aber alles mit einem sehr bissigen Humor. Ich glaube, das hat man hier auch bei diesem kleinen Stückchen schon gemerkt, nicht? Also mit wie viel Ironie du doch diese ernsten Themen dir hernimmst. Jetzt sind die Frauen nach Frauenzeitschriften benannt. Jetzt sage ich mal, wirklich das böse Wort, ist es ein Frauenbuch für dich? Hast du tatsächlich beim Schreiben vielleicht mehr an Frauen gedacht als an Männer als Zielgruppe?
Also ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Buch ist auch genauso gut für Männer. Ich glaube auch nicht ans binäre Geschlechtersystem. Ich glaube, das ist für alle Menschen jeglichen Geschlechts, die Lust auf diesen Text haben. Ich würde auch nicht behaupten, ich bin mit dieser Kategorie natürlich auch, also das ist natürlich fürchterlich, so Frauenliteratur, Frauenbuch, Frauenprobleme. Ich schreibe ja auch die Menstruationskolumne für die Vogue und da habe ich auch immer so das Gefühl, es wird dann manchmal so abgetan, so, die macht halt so Frauendinger. Aber was soll das denn bedeuten? Also ich meine, Frau sein ist ein Konstrukt. Und in diesem Rahmen bearbeite ich das eben in diesen verschiedenen Tätigkeiten, die ich mache. Und ich weiß ja nicht. Also ich glaube, das ist genauso gut für alle anderen Geschlechter.
Also ich als K-Punkt sage ich jetzt mal, wie du ja mit dem Namen umgehst, K-Punkt sage, ich hatte jede Menge Spaß dabei, weil du eben diesen tollen Humor auch hast und das wirklich bestimmte Dinge vielleicht auch mal so ausplauderst. Manchmal hatte ich so das Gefühl, ich sehe als Mann durchs Schlüsselloch und erfahre so ein paar Dinge, die ich vielleicht gar nicht erfahren sollte.
Na, das ist doch wunderbar.
Sehr viel Spaß dabei, Jovana. Bedanke mich herzlich. Schön, dass wir am 15. April, also am Tag deines dritten Kapitels, reden konnten über Spitzenreiterin.
Ich bedanke mich auch.
Erschien im Verbrecherverlag. Alles Gute dir. Mach's gut,
Jovana. Tschüss.